Und da ist sie schon, die zweite Folge von Keine heiße Luft. Ist ja gar nicht die zweite Folge. Ist die erste Folge nach der Folge 0. Herzlich willkommen zum Podcast Keine heiße Luft. Mein Name ist Tobias Ein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast geht es um Sinn, um tiefe Gespräche, tiefe Erkenntnisse. Und heute bei der ersten Folge geht es um deinen Host, um Tobias Ein. Heute erfährst du ein bisschen was über mich, über den Gastgeber dieses Podcasts. Wahrscheinlich der einzige Podcast in einer langen Reihe von Podcasts, wo du etwas über mich erfährst. Also sei gespannt. Und es ist ja immer ein bisschen schwierig, über sich selbst zu reden, also finde ich jedenfalls. Mir persönlich fällt es immer viel, viel leichter, mit anderen zu reden, etwas aus ihnen herauszukitzeln. Ich bin immer sehr neugierig, möchte immer sehr viel wissen, was Menschen so erlebt haben, was Menschen dahin gebracht hat, wo sie heute sind. Und da bin ich ja immer in der Rolle des Fragenstellers. Also ich habe schon den ein oder anderen Podcast gemacht und mache das auch teilweise ein bisschen beruflich. Aber ja, über sich selbst zu reden heißt ja, da ist keiner, der Fragen stellt. Da ist keiner, der Fragen stellt. Und trotzdem möchte ich euch heute ein paar Einblicke geben über mich, mein Leben, wer ich bin, was ich tue, was ich mache und vielleicht auch in diesem Podcast euch zeigen oder ein bisschen in die Tiefe gehen. Denn das ist ja so ein bisschen mein Ziel mit dem Podcast, deep zu gehen, in die Tiefe zu gehen, vielleicht sogar vorzudringen an die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das ist tatsächlich eine Frage, die mich schon sehr, sehr, sehr lange begleitet, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich selbst bin um die 50, sag ich mal. Über das Alter redet man ja nicht so gerne. Ich fühle mich allerdings wesentlich jünger, als ich aussehe. Und bin geboren 1900 und so viel in der damaligen DDR. Ja, in der Deutschen Demokratischen Republik. Die gibt's ja nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Und da bin ich allerdings geboren und habe das ganze System miterlebt. Also was es damals noch gab. Erich Honecker war unser Staatsratsvorsitzender damals noch gewesen. Und in der DDR existierte der real existierende Sozialismus. Und ich war tatsächlich ein super überzeugter Kommunist. Also damit startete mein Leben. Ja, jetzt nicht direkt mit der Partei. Ich bin aber aufgewachsen in diesem System. Man ist ja schon im Kindergarten, in der Schule, überall wurde man ja schon getrimmt auf den Sozialismus, auf den Arbeiter- und Bauernstaat. Und ich bin ja sehr oft umgezogen in meinem Leben, aber größtenteils aufgewachsen in Brandenburg. Ich war letzte Woche sogar dort gewesen beim Klassentreffen. Und das war richtig schön, da mal wieder beim Klassentreffen zu sein. Ich hatte letzte Woche kaum Stimme. Jetzt geht's der Stimme schon ein bisschen besser. Und ich wollte aber unbedingt diese Podcast-Folge fertig kriegen, damit die pünktlich rausgeht. Also verzeiht mir, wenn meine Stimme noch so ein bisschen angeschlagen ist. Aber da im Osten in Brandenburg, also ich habe mich wirklich richtig wohlgefühlt und es kamen ganz viele Kindheitserinnerungen hoch. Ich war sogar an dem Haus, wo ich lange gewohnt habe mit meinen Eltern. Und irgendwie kam die Erinnerung wieder. Ich habe dort Leute getroffen, mit denen gesprochen. Also es war richtig, richtig schön. Und ich muss auch sagen, dieses Aufwachsen damals in dieser, ja, in diesem idyllischen Brandenburg, das war schon irgendwie eine besondere Zeit wahrscheinlich auch, aber ich glaube auch besondere Menschen. Also es war damals schon alles ein bisschen enger. Nun ist es auf dem Dorf sowieso alles ein bisschen enger. Aber ich habe auch immer so das Gefühl, das war nicht so anonym wie heute. Man kannte sich doch schon recht gut und man kannte seine Nachbarn. Die Nachbarn kannten einen leider auch. Und insofern war das schon sehr, sehr eng, wie man dort aufgewachsen ist. Und das ist auch der Grund, warum ich noch viele kenne. Ein bisschen traurig war es für mich, dort über den Friedhof zu gehen, dort wirklich den einen oder anderen zu sehen, oder besser gesagt, das Grab zu sehen, den einen oder anderen Namen zu sehen, wo ich dachte, ja, die kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange. Die gibt's nicht mehr. Das war für mich schon so ein, ja, ein trauriger Moment, ein demütiger Moment aber auch. Und ja, ich wohne ja in Schleswig-Holstein. Also auch ein kleiner Fun Fact, hätte ich fast gesagt, oder ein kleines Puzzleteilchen für dich, um mich hier heute kennenzulernen, diesen Podcast. Ich wohne in Schleswig-Holstein, höre mich vielleicht auch so ein bisschen Norddeutsch an, weil ich hier schon sehr, sehr lange wohne, nämlich an der Ostsee hier mit Unterbrechung, glaube ich schon, ja, über 20 Jahre, ich glaube 24 Jahre oder so wohne ich jetzt hier, und davor habe ich ja auch schon ein paar Jahre, also ich wohne fast 30 Jahre in der Ostsee, also deswegen kann ich oben beten, war doch platt vertellen, ne? So Plattdeutsch kann ich auch, und hier sagt man auch Moin, aber wie gesagt, groß geworden bin ich in Brandenburg, südlich von Berlin, und sehr, sehr idyllisch. Ja, was hat mich denn jetzt hier hochgebracht? Ich will nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber so ein paar Details will ich euch mitgeben. Was mich hier hochgebracht hat, ist eine lange, lange Reise. Wie gesagt, 10 verschiedene Schulen war ich gewesen. Und am Ende, nämlich 1989, am Ende der DDR, da war sie schon fast vorbei, die DDR. Und wir haben vielleicht mit dazu beigetragen, ist meine Mutter mit meinen Brüdern und mit mir über die Prager Botschaft geflüchtet. Also da gab's die DDR noch, da gab's die Mauer noch, und wir sind geflüchtet. Das war richtig aufregend. Ich war 16 damals gewesen und ja, war eigentlich voll drin da, wie gesagt, im Kommunismus. Hatte mich sogar schon verpflichtet fürs Ministerium für Staatssicherheit, für die Stasi. Und trotzdem bin ich da mit meiner Mutter mit, und es war für mich einfach nur aufregend und spannend. Und dann sind wir nach Prag gefahren, und ich weiß noch wie heute, wie angespannt das war. Also wir fahren dort im Zug Richtung Prag, und im Zug kommt ein Schaffner und mit dem Schaffner ein Schäferhund und ein Soldat. Und der Soldat der Grenzpolizei, der hat dann in so einer Blechkiste geschaut, ob wir irgendwelche komischen Leute sind, und meine Mutter hat schon richtig Angst bekommen in dieser Situation. Und ja, und dann hat er so zu Karten durchgeschaut und wollte halt gucken, ob wir irgendwelche, ja, weiß nicht genau, wo nachher geschaut. Jedenfalls waren wir anscheinend nicht drin. Die Erleichterung war groß, dass wir dann weiterfahren konnten bis nach Prag. Naja, und dann konnte man nicht einfach so in die Prager Botschaft reinspazieren. Wir haben uns mit dem Taxifahrer dort hinfahren lassen, und dann kommen wir dort mit dem Taxi, der hat uns nicht bis ganz hingebracht, aber kommen dann so eine Straßenecke, den Rest mussten wir allein laufen. Naja, und dann laufen wir los, und dann kommen von allen, also nicht von allen Seiten, aber von zwei Seiten kommen dann wirklich Polizisten uns entgegengerannt, wollten uns davon abhalten, dass wir dort in die Botschaft reingehen. Zum Glück war gerade das Tor offen, weil dort gerade Matratzen irgendwie geliefert wurden, und dann sind wir rein in die Freiheit. Die Freiheit hatte Gitterstäbe, die Freiheit war ein Botschaftsgebäude, was sehr, sehr eng war zu dieser Zeit, als wir dort waren. Waren über 2000 Botschaftsflüchtlinge in der Prager Botschaft, also sehr, sehr aufregende Zeit. Sind dann mit dem Zug rübergemacht, wie man so schön sagt, in die Bundesrepublik, und dann begann ein neues Leben für mich. Und ein neues Leben, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben gebrochen mit der DDR. Ich war völlig lost. Ich merkte, so böse und so schlimm, wie die DDR-Leute immer gesagt haben, wie der Westen ist, war es dann doch nicht. Und habe dann ja die Bundesrepublik kennengelernt. Und ich kann mich noch ganz genau an meinen allerersten Supermarktbesuch erinnern. Ich glaube, es war irgendwie ein Edeka. Und als wir dort rein sind, das erste Mal so, ich habe gedacht, das waren alles Bilder oder Fotos von diesem ganzen Gemüse, was dort lag. Ne? Das spiegelte sich dann alles so ein bisschen, da war so ein Spiegel angebracht. Also es war krass. Also es war wirklich grandios für mich, das dort zu sehen. Im Überfluss gab es dort wirklich alles. Nicht nur Bananen und Südfrüchte, sondern halt auch also Sachen, die ich vorher nie gesehen hatte, so irgendwelche, keine Ahnung, Früchte, Feigen, hatte ich glaube ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ananas hatte ich auch nur auf Bildern gesehen. Naja, und dann diese bunte Welt, also es hat mich schier, ja, überrannt sozusagen. Und das war mein erster Supermarktbesuch. Und ja, und dann ging's weiter. Wir sind dann irgendwann in Norddeutschland gestrandet. Nach ein paar Aufenthalten in Baden-Württemberg, genau, in Baden-Württemberg hatte ich auch nochmal in Esslingen ein halbes Jahr gewohnt. Und dann kam ich hoch nach Norddeutschland und bin dort weiter zur Schule gegangen. Und ja, also ich war dann wirklich lost. Und das vielleicht so ein bisschen zu der Geschichte, die ich euch erzählen wollte, vielleicht so ein bisschen halt diese Vorgeschichte, damit ihr versteht, okay, warum ist das passiert, was dann passiert ist? Warum ich 1990 mich einer Sekte angeschlossen habe? Also gab es, wie gesagt, so eine Vorgeschichte, und für mich war diese Suche nach Sinn im Leben, diese Suche nach Tiefe, nach Wahrheit, vielleicht auch ein bisschen nach Zugehörigkeit, die begleitete mich bis dahin schon sehr, sehr lange. Und dann war ich nun dort in Norddeutschland, neue Schule, keine Freunde, kein Anschluss, mein Weltbild zusammengebrochen, die DDR gab es dann nicht mehr. Die hörte ja dann auf, nachdem es eine Wiedervereinigung gab. Also für mich war, also ich war wirklich lost. Und dann kamen die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, die mich sehr, sehr lange begleiten sollten. Oder umgekehrt, ich sie begleiten sollte. Ich hatte Kontakt durch einen, ja auch einen Ossi sozusagen, der aber schon sehr, sehr lange mit Zeugen Jehovas zu tun hatte. Er war noch kein getaufter Zeuge Jehovas. Also man wird erst ein richtiger Zeuge Jehovas, wenn man dort getauft ist bei denen. Aber er war schon sehr lange mit denen verbunden und er merkte so, Mensch, der Tobias, der ist so ein bisschen lost, und er sagte dann zu mir, Mensch, die Bibel könnte dir auch weiterhelfen. Und ich weiß noch, die Bibel, habe ich gedacht, so, nee, das ist wahrscheinlich das letzte Buch, was mir helfen könnte und das letzte, wo ich reingucken würde. Also Bibel dachte ich, nee, also und Gott sowieso nicht. Also Leute, die an Gott glauben, Entschuldigung, also das sind Leute, die glauben auch an den Weihnachtsmann, die glauben an den, was weiß ich, an den Osterhasen. Und ja, also das können wir gar nicht. Also habe ich gedacht, die Leute sind ja alle dumm. Also ich meine, ich war ja sehr gut in der Schule in Naturwissenschaften und für mich war das alles bewiesen. Hey Leute, es gibt keinen Gott. Leute sind zum Mond geflogen, sind in den Weltraum geflogen, die haben nirgends Gott gefunden, den gibt's überhaupt nicht. Was für eine komische Vorstellung, das bilden sich die Leute doch alle nur ein. Naja, aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen, dass dort dieser Mann sagte, nee, die haben Antworten auf die Fragen des Lebens. Und ich hatte damals, weiß ich noch, sehr große Angst vor dem Tod. Ich fragte mich, was passiert mit dem Tod, was passiert nach dem Tod. Das waren so Fragen. Dann habe ich gedacht, so okay, Bibel und Wissenschaft, das geht überhaupt nicht zusammen. Das waren auch so Fragen, die ich hatte. Also ich hatte sehr, sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen zum Leben. Vielleicht Fragen, die sich auch jeder stellt über den Sinn des Lebens. Und dann kamen die Zeugen Jehovas. Und dann muss ich sagen, Zeugen Jehovas haben halt einfache Antworten auf komplizierte Fragen, das kann man wirklich so sagen. Also das sind ja schon sehr komplizierte Fragen. Man sagt so, was ist der Sinn des Lebens, was passiert nach dem Tod, wofür sind wir hier, wie kann das Zusammenleben mit Menschen funktionieren und so weiter. Also was passiert in Zukunft und alles solche Fragen, da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Aber die Zeugen Jehovas hatten dort einfache Antworten auf diese komplexen Fragen. Wie läuft das ab? Man studiert mit den Zeugen Jehovas die Bibel in Anführungszeichen. In Wirklichkeit studiert man nicht die Bibel, sondern in Wirklichkeit haben die Zeugen Jehovas so ein Lehrbuch. Und in diesem Lehrbuch sind Bibelstellen drin. Aber in Wirklichkeit lernt man, was die Zeugen Jehovas glauben, was denen ihre Auslegung der Bibel ist, und wird dort Schritt für Schritt rangeführt. Also man kann dort nicht reingehen und sagen, so, ich will jetzt hier Mitglied werden, sondern man wird so Schritt für Schritt wird man dort rangeführt an diese Lehre der Zeugen Jehovas und kann dann erst so nach und nach sozusagen ein Zeuge Jehovas werden. Und ich glaube, das ist auch eine der Taktiken der Zeugen Jehovas, nämlich so ganz langsam, jemand, ich hätte fast gesagt, dich weich zu kochen. Und da fällt mir so ein Bild ein, Weil man könnte ja denken so, naja, aber das musst du doch merken, dass das irgendwie alles falsch ist, dass es eine Sekte ist und so weiter. Aber es geht halt so langsam und so, es ist so nett und so schön, wie die Zeugen Jehovas das machen, dass man das, also ich zumindest, in dem Moment nicht gemerkt habe, dass es irgendwie gefährlich sein könnte, obwohl meine Eltern mich davor auch gewarnt haben. Und ich gesagt, was haben die denn alle, ey, das sind so nette Leute und so weiter. Und weiß gar nicht, was sie gegen die Zeugen Jehovas haben. Und tatsächlich war es auch so und ist es auch so, dass Zeugen Jehovas grundsätzlich ja auch nette Menschen sind. Also davon mal ab. Ich glaube schon, dass viele Zeugen Jehovas, vielleicht sogar die meisten, wirklich sehr herzliche Menschen sind und es wirklich ehrlich meinen mit einem und keine bösen Absichten irgendwie haben bei Menschen. Also insofern war das für mich jetzt nicht irgendwie so, ja, ich begebe mich da in irgendwas Komisches rein. Also das Gefühl hatte ich nicht. Und dann gibt es das Bild, was ich kurz nehmen wollte, das Bild von dem Frosch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Hört sich irgendwie sehr schlimm an. Aber den Frosch, den man kocht. Und wenn du einen Frosch in einen Topf setzt mit heißem Wasser oder überhaupt in einen heißen Topf, der würde versuchen, sofort wieder rauszukommen. Setzt du aber einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser und erhitzt das so ganz langsam, immer so pro Minute vielleicht so 0,1 Grad oder so, dann bleibt er da schön lange drin und merkt es gar nicht, wie er so langsam gekocht wird. Und genauso stelle ich mir das halt bei Sekten, destruktiven Gemeinschaften, bei Zeugen Jehovas vor. Ich benutze übrigens den Begriff Sekte, weil es für mich eine destruktive Religionsgemeinschaft ist. Ich weiß, dass man diesen Begriff heutzutage so nicht mehr benutzt. Also es gibt zum Beispiel auch keine Sektenberater mehr, sondern man nennt sie Berater für Weltanschauungsfragen. Aber ich benutze den Begriff, wo ich weiß, dass er abwertend ist, aber er soll ein Stück auch abwertend sein, weil ich halt glaube, dass Zeugen Jehovas schon eine gefährliche Religionsgemeinschaft sind. Deswegen benutze ich den Begriff Sekte auch dafür. Ja, also das wäre dann so eine Frage, die ein Interviewer mich jetzt stellen würde. Ne? Tobias, hast du das nicht gemerkt? Wie bist du denn da reingekommen? Wie kann das sein, dass du da in so eine Sekte dort reingerätst? Das musst du doch gemerkt haben und so weiter. Nein, es war sehr nett, sehr schön, sehr freundlich. Und es gab so etwas wie, Fachleute nennen das Love-Bombing. Ja, man kommt dort rein, man wird wirklich toll behandelt, die kümmern sich um einen, kümmern sich wirklich um einen und auch privat. Und dann wirst du eingeladen. Ich war gleich die Woche drauf, nachdem ich das erste Mal in der sogenannten Versammlung, so nennen die ihre Gottesdienste, war, wurde ich gleich eingeladen. Ich war Teil dieser Gemeinschaft, die haben Dinge unternommen, ich war immer mit dabei. Ich habe wirklich Freundschaften dort geschlossen und relativ schnell Anschluss gefunden. Das fehlte mir ja so ein bisschen, so lost in Norddeutschland, der Ossi, der über die Prager Botschaft geflüchtet ist. Und das ist der Grund, warum ich dort mich relativ schnell relativ wohl gefühlt habe. Ja, was ist mit der Lehre? Ich fand es spannend. Für mich war zum Beispiel spannend der Aspekt, aha, Wissenschaft und Glaube an Gott passen sehr wohl zusammen. Das haben die Zeugen Jehovas tatsächlich ganz gut erklärt. Und insofern war das für mich spannend. Ich wollte immer mehr wissen. Ich hatte ja früher Religion und Glaube alles immer kategorisch abgelehnt. Und im Osten der DDR hatten wir gesagt, Religion ist Opium fürs Volk, gemäß dem, was Karl Marx, glaube ich, damals gesagt hat, der alte Kommunist. Also insofern war das für mich alles Humbug. Aber ich hatte jetzt Interesse. Ich kriegte auf so viele Fragen eine Antwort, wo ich dachte, das ist ja total spannend, da möchte ich mehr von haben. Was ich allerdings auch nicht gemerkt habe, ist, dass man von Anfang an gleich, sage ich mal, in diese Organisation reingezogen wird. Das heißt, von Anfang an wird einem gezeigt, das Wichtigste bei den Zeugen Jehovas ist der absolute Gehorsam gegenüber der Organisation der Zeugen Jehovas, ganz speziell der sogenannten leitenden Körperschaft, also dem Leitungsgremium, das immer mal so aus 8, 9, 10, maximal 12 Leuten besteht. Und das sind Männer in Amerika, die die Führung haben über alles, über jeden Bereich des Lebens, über jede Lehre, die rausgeht, jede Lehre bei den Zeugen Jehovas ist überall auf der ganzen Welt gleich. Da gibt es keine Abweichung, da gibt es keine abweichenden Meinungen, abweichende Verständnisse über Bibeltexte. Das ist überall gleich und wird zentral gesteuert. Die Organisationsstruktur wird zentral gesteuert in Amerika. Vorträge werden zentral in Amerika ausgearbeitet, stichpunktartig. Es werden Bücher, alles was Zeugen Jehovas lesen, die sogenannte geistige Speise, das wird alles in Amerika verantwortet von diesem kleinen Gremium von ungefähr 10 Männern der sogenannten leitenden Körperschaft. Und was ich nicht gemerkt habe, war, dass du von Anfang an so in diese Organisation so reingezogen wirst und diese Organisation so als heilige Kuh, als dieses wichtige, als dieses selig machende Instrument dargestellt wird. Und dass diese Loyalität, so wird es auch oft gesagt, dass diese Loyalität gegenüber der Organisation genauso wichtig ist wie gegenüber Gott. Also diese Organisation wurde Gott gleichgestellt. Das habe ich so gar nicht gemerkt. Aber so war es tatsächlich. Und ohne dass ich mich versah, oder war ich da irgendwie drin. Ne? Und man hat von Anfang an halt mal auch gleich gesagt bekommen, wie wichtig diese Organisation ist. Man hat gleich gelehrt bekommen, wie die Strukturen sind, unter denen man sich unterordnen muss. Also zum Beispiel auch Frauen haben dort gar keine Führungsrolle, keine Leitungspositionen. Das steht Frauen nicht zu. Frauen dürfen auch nicht öffentlich beten mit Männern. Überhaupt dürfen sie nicht mit Männern beten, wenn, dann muss der Mann beten und so weiter. Es gibt dort keine regionale, wie soll ich sagen, Gemeinde, die irgendwie unabhängig Entscheidungen trifft. Das wird alles zentral organisiert und auch die Kongresse, die gemacht werden, die Veranstaltungen, wie der Saal genutzt wird, alles wird zentral organisiert und natürlich auch die Lehren. Und da gibt es ein paar strittige Lehren natürlich auch bei den Zeugen Jehovas, für die man sie erkennt. Also zum Beispiel die Feiertage, die Zeugen Jehovas nicht feiern, Weihnachten, Geburtstag, andere Feiertage werden als heidnisch abgestempelt und dann darf man die nicht feiern. Und wenn man es doch tut, dann widerspricht man ja der Lehre des treuen und verständigen Sklaven und das ist sowas wie eine Todsünde und dafür kann man sogar ausgeschlossen werden und das ist eine weitere Lehre, die sehr komisch ist bei den Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas glauben, dass erwarten auch, dass jemand, der ausgeschlossen wurde, also von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde oder die Gemeinschaft verlassen hat, dass man mit dem nicht mehr reden darf, keine Gemeinschaft mehr haben darf, keinen Umgang mehr haben darf und diese selbst nicht grüßen darf. Es wurde ein kleines bisschen gelockert dieses Jahr, dass man mal Hallo sagen darf, aber ansonsten darf man keinen Umgang haben, selbst mit Verwandten nicht, mit Freunden nicht, wenn sie denn ausgeschlossen sind. Was heißt ausgeschlossen? Ausgeschlossen heißt, wenn jemand nicht mehr gemäß den Lehren der Zeugen Jehovas lebt, also gegen irgendwelche Gebote verstößt, die Zeugen Jehovas haben, zum Beispiel dieses Gebot mit den Feiertagen oder gegen die Lehre, dass man zum Beispiel kein Blut nehmen darf, dass man bestimmte Berufe nicht ausüben darf, dass man bestimmte Speisen, zum Beispiel Blut, nicht essen darf und so weiter, kein Sex vor der Ehe oder dass man irgendwelche anderen groben Sünden macht, Apostasy oder wie sagt man auf Deutsch, Abtrünnigkeit, dass man irgendeine Lehre nicht unterstützt und man zum Beispiel sagt, ja, also ich möchte aber zu Jesus beten, weil das habe ich in der Bibel so gelernt, so wird man ausgeschlossen. Also es gibt viele, viele Gründe, oder wenn man raucht, wird man ausgeschlossen. Viele Gründe, wofür man ausgeschlossen werden kann. Und dann gibt es diese sogenannte Ächtung. Das heißt, Menschen werden gemieden, geächtet. Es darf kein sozialer Kontakt mehr mit ihnen sein, selbst mit Verwandten und mit Freunden. Es wird immer so harmlos dargestellt, aber nein, es ist sogar in die Publikation, kann man es finden, dass das so ist. dass man wirklich diese Ächtung hat bei den Zeugen Jehovas. Das ist übrigens etwas, was viele davon zurückhält, bei den Zeugen Jehovas auszutreten und zu sagen, ich kann das nicht mehr glauben, ich möchte nicht mehr dabei sein. Übrigens auch bei mir war das mit einer der Gründe, dass es so lange gedauert hat, dass ich nachher irgendwann ausgetreten bin. Komme ich gleich noch dazu. Aber es gibt halt viele sogenannte PIMOs, also physically in, mentally out. Das sind Menschen, die sind physisch, sind sie noch drin, irgendwie sind sie auf der Mitgliedsliste, aber eigentlich haben sie sich innerlich schon verabschiedet von den Zeugen Jehovas, weil sie nicht mehr glauben können, weil sie es nicht mehr unterstützen wollen, weil sie nicht mehr zugehören wollen. Aber aufgrund dessen, dass sie weiterhin Kontakt zu ihren Freunden, zu ihren engsten Familienangehörigen haben wollen, bleiben sie halt drin. Also, ja, bin zu den Zeugen Jehovas gekommen. Jetzt überlege ich gerade, was würde ein Moderator mir jetzt für eine Frage stellen? Er würde wahrscheinlich fragen, okay, dann bist du Zeuge Jehovas geworden und wie ging das weiter? Ja, ich bin Zeuge Jehovas geworden. Nach ungefähr anderthalb Jahren habe ich mich taufen lassen. Und dann wollte ich auch ein sehr aktiver Zeuge Jehovas werden. Und das war immer so mein Motto, so wenn ich was mache, dann richtig. Und so war es auch bei den Zeugen Jehovas. Ich bin dort schnell die sogenannte Karriereleiter aufgestiegen, wurde Dienstabgehilfe, wurde Ältester, was dort eine Leitungsfunktion ist, die man übrigens auch nicht einfach abgeben kann wieder, sondern behält man bis zum Tod, so wie Papst. Und ich habe dann irgendwann ich wurde dann Vollzeitprediger und ich war dann irgendwann in der Zentrale der Zeugen Jehovas, habe dort gearbeitet, in der Zentrale der Zeugen Jehovas in Selters in Deutschland. Und war dann in verschiedenen Versammlungen, hauptsächlich auch in englischsprachigen Versammlungen. Das heißt, wir hatten in Süddeutschland hatten wir dann Versammlungen oder Gemeinden, die Englisch sprachen. Das waren meistens Amerikaner. In Norddeutschland, wo wir dann nach Norddeutschland gezogen sind, die waren, das waren meistens Afrikaner hauptsächlich gewesen, die Englisch gesprochen haben. Genau, also ich habe dort wirklich eine richtig klassische Karriere gemacht bei den Zeugen Jehovas. Ich war dort wirklich voll drin. Und als Ältester, ja, ich habe auch solchen Rechtskomitees teilgenommen. Und das war einer der Gründe, warum mich das irgendwann so abgeturnt hat, warum ich irgendwann solche starken Zweifel bekommen habe, weil ich gemerkt habe, wir tun den Menschen Unrecht, wenn wir uns überall einmischen in jeden einzelnen Lebensbereich der Leute, dann kann das nicht gut sein und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und deshalb habe ich mich tatsächlich auch ganz häufig gedrückt vor diesen Rechtskomitees. Ich wollte kein Teil dieser Rechtskomitees sein und habe dort aber, wie gesagt, auch mitgemacht. Ja, und ich hatte auch geheiratet, eine Zeugin Jehovas damals und zu der Frage Familie. Und wir haben auch Kinder bekommen und ich muss sagen, ich bin so froh, dass meine drei Kinder keine Zeugen Jehovas geworden sind, weil sie entweder nicht so richtig Interesse hatten oder wir rechtzeitig nachher ausgestiegen sind. Und wenn du mich fragen würdest, wie war das denn so, ein Zeuge Jehovas zu sein? Ein Zeuge Jehovas zu sein bedeutet, dass dein ganzes Leben, dein ganzer Tagesplan, dein ganzer Wochenplan bestimmt ist von dieser Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Das heißt, man hat natürlich regelmäßig sowas wie Gottesdienste, die gehen ungefähr 2 Stunden jeden Sonntag, mit einem öffentlichen Vortrag, mit einem sogenannten Wachturmstudium. Da wurden sozusagen die Lehren auch ausgeteilt, dass alle wirklich das Gleiche glauben. Anhand der Zeitschrift des Wachturms wurden dort die Lehren sozusagen immer weiter verteilt und man hat immer wieder oft das Gleiche natürlich gehört, so dass es wirklich in einem Tief drin war. Dann gab es, als ich anfing, damals noch das sogenannte Buchstudium, das war dann die zweite Zusammenkunft in der Woche. Dann gab es mitten in der Woche oder am Ende der Woche noch eine sogenannte Dienstzusammenkunft, das war auch nochmal 2 Stunden und dann war es meistens am Samstag und vielleicht noch an einem anderen Tag der Woche stand Predigtdienst auf dem Plan und zwischendurch musste man sich noch vorbereiten auf Aufgaben, die man in der Versammlung hatte. Also im Grunde genommen war die ganze Woche fast komplett verplant. Und wenn man mal irgendwas gemacht hatte, weil man ja möglichst nicht Kontakt haben sollte zu Außenstehenden, sollte man keine Freundschaft haben und pflegen mit sogenannten Weltlichen, hat man dann vielleicht hin und wieder mal etwas unternommen mit den ja, Glaubensgeschwistern in der eigenen Versammlung. Genau, also so sah das Leben ungefähr aus in der Woche. Und ja, was würde ich als Moderator noch fragen? Ich bin ja so in dieser Monolog-Situation, bin ich es gar nicht gewohnt immer. Aber ja, was würdet ihr euch noch interessieren? Euch würde wahrscheinlich interessieren, okay, wie war das mit den Zweifeln? Also wie kam das, dass du irgendwann gesagt hast, so, ich kann da nicht mehr Teil dessen sein? Und diese Zweifel, die kamen sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Also die kamen, also von Anfang an waren schon mal so leichte Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als wir auf einem Kongress waren und großer Kongress in Hamburg im Stadion. Wir gehen dort die Straße lang, über den Fußgängerweg, das Stadion vor uns und rechts vor dem Stadion waren ein paar Leute mit so ein paar Plakaten. Offensichtlich keine Zeugen Jehovas, offensichtlich Leute, die mal welche waren und etwas gegen Zeugen Jehovas hatten. Und die verteilen dort Flugblätter. Und ich, natürlich neugieriger Mensch, wollte eins nehmen. In dem Moment kriegte ich einen heftigen Stoß von der Seite von einem lieben, netten Glaubensbruder aus meiner Versammlung und mit den Worten, nimm das nicht, Tobias, das sind Abtrünnige, sowas darfst du nicht lesen. Und ich kann mich erinnern, dass diese Situation wirklich nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat, dass ich gesagt habe, so, aha, das ist aber komisch, weil wenn die Wahrheit haben, wie sie immer so schön sagen, die einzige Wahrheit, warum ist es denn so schlimm, dass ich dort etwas lese von jemand anderem? Also das hat mich damals schon sehr irritiert, dass das sozusagen reglementiert wurde. Aber Zweifel an der Lehre kamen dann schon manchmal, also hauptsächlich waren es Dinge, die ich nicht verstanden habe in der Lehre, dass ich dann gesagt habe, okay, ich verstehe das nicht, warum wir keinen Geburtstag feiern sollen, weil das wird doch gar nicht wirklich verboten in der Bibel. Oder ich verstehe nicht, warum man keine Freundschaften zu anderen pflegen soll, weil es gibt doch zum Beispiel auch das Gebot der Nächstenliebe und die Geschichte von dem Samariter, also ich habe das sowas zum Beispiel nicht verstanden, ne, warum das immer so strikt war. Und ich habe es auch nicht verstanden, warum man einer Organisation untertan sein soll und nicht Jehova, hat man immer gesagt damals, oder auch Jesus. Jesus übrigens hatte eine ganz andere Rolle für die Zeugen Jehovas. Jesus war nur so ein kleiner Engel. Insofern hat das nachher für mich ganz, ganz große Auswirkungen gehabt, zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Nämlich nicht der, von dem Zeugen Jehovas behaupten, der ist. Also das waren so meine Zweifel. Meine Zweifel kamen aber halt auch durch die sogenannten Rechtskomitees, dass ich dachte, okay, ist das denn so richtig, dass wir Menschen so behandeln? Meine Zweifel kamen manchmal auch auf der Bühne, dass ich selbst auf der Bühne stand und etwas verbreiten musste, woran ich selbst gar nicht so sehr geglaubt habe. Und was mich auch sehr gestört hat, war, dass es natürlich auch, dass immer so reingesprochen wurde, auch in meine Familie, ist man gesagt, so, deine Familie muss Vorbild sein, also deine Kinder zum Beispiel, warum haben die sich noch nicht taufen lassen, die sind jetzt schon so und so alt und so weiter. Das hat mich doch auch sehr gestört und auch echt zum Zweifeln gebracht. Warum mischen sich Menschen, warum mischt sich eine Organisation so sehr, sehr tief in das Leben des Einzelnen ein? Also es waren schon so Dinge, die mich gestört haben. Ja, und dann wurden die Zweifel natürlich immer stärker. Ich konnte das irgendwie nicht mehr glauben. Ich konnte nicht mehr glauben, dass es eine allein selig machende Organisation auf Erden gibt, die die einzige von Gott legitimierte Organisation ist und dass alle Menschen vernichtet werden, außer die Zeugen Jehovas. Ich konnte das alles irgendwie nicht mehr glauben. Aber ich hatte ja auch keine Alternative. Und jetzt kommt's, der Tobias war wieder lost. Der war wieder lost. Und übrigens, am Ende werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen, nämlich es gibt ja auch ein Buch über meine Geschichte. Das hier ist mega, mega die Abkürzung, was ihr heute hier in dem Podcast hört. Also es gibt ein Buch auch über mein Leben. Aber es gab dann halt in dieser Phase des Lost-Seins, dieses Ausstiegs, dieses vor und zurück. Also ich habe ja dann wirklich gedacht so, okay, trenne ich mich von den Zeugen Jehovas, was dann bedeuten würde, okay, wenn du da rausgehst, hast du keinen Kontakt mehr zu deinen Verwandten, zu deinen Freunden, zu deinen besten Freunden. Und meine besten Freunde waren ja nun mal alles Zeugen Jehovas. Also das wird dann weg sein. Und das hat mich doch sehr zurückgehalten, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, ein anderer Punkt war natürlich auch gewesen, dass ich gedacht habe, okay, wer hat denn dann die Wahrheit, wenn nicht die Zeugen Jehovas? Also wohin soll ich gehen? Was ist dann der Sinn des Lebens? Der Kommunismus war es nicht. Die Zeugen Jehovas, die Organisation, ist es anscheinend irgendwie auch nicht. Also was ist denn so das, was das Leben trägt? Was ist das, was dem Leben Sinn und Tiefe gibt? Also wenn das nicht ist, was ist es denn dann? Und deswegen fühlte ich mich tatsächlich so ein bisschen lost. Und ich hatte während dieser Phase tatsächlich so eine Episode, wo ich mich sehr, sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, sehr, sehr viele Seminare besucht habe, sehr viel Geld ausgegeben habe für sehr viele Gurus, die ich da besucht habe, für sehr viele Einsichten, habe mich extremst mit dem Buddhismus beschäftigt. Und was mir da übrigens aufgefallen ist, das will ich hier nur mal anreißen, was mich mittlerweile, sage ich mal, doch mich dann auch zum Nachdenken veranlasst hat, war so dieses Persönlichkeitsentwicklung, da steckt ja auch das Wort Ich mit drin, da geht es sehr um die Optimierung des Ichs, da geht es sehr um den Erfolg des Ichs, da geht es sehr um ein bisschen um Ellenbogen, da geht es sehr um Weiterkommen, da geht es sehr um Transformation. Erschaffe dir dein Leben, sei der Schöpfer deines Lebens, sei dein eigener Gott. Und das Ganze vermischt mit Buddhismus, wo es ja auch darum geht, dass du irgendwann im Nirvana eingehst und dass du irgendwann diesen Status erreicht hast, wo du halt, sag ich mal, das Physische aufgibst, wo du wirklich im Nirvana bist, wo du es erreicht hast, wo du dein Ziel erreicht hast, wo du, ja, wo du das, den Olymp erreicht hast. Und das in der Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, das ist beruflich, privat, spirituell, geht es immer so um diese, ja, um dieses persönliche Ich, um dieses ich will weiterkommen, ich möchte es schaffen, ich möchte, das war mir dann irgendwann doch auch ein bisschen zu viel Ich, muss ich sagen, obwohl ich mich mag, also nichts gegen ein gesundes Selbstwertgefühl, gesundes Selbstbewusstsein und so weiter, das finde ich alles cool und ich glaube, es gibt da auch gute Angebote im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen jeder kann es schaffen, schneller, höher, weiter und du musst es nur wollen und erschaffe dir dein eigenes Leben und so weiter und guck mal, ich habe es auch geschafft und so weiter. Also da habe ich so ein bisschen ein Problem mit und wenn du mich fragen würdest, was ist eigentlich heiße Luft, wenn wir zum Titel von dem Podcast kommen, dann muss ich sagen, vieles, wirklich vieles, was ich in der Branche der Persönlichkeitsentwicklung gehört habe, ist nichts weiter als heiße Luft. Und tatsächlich war für mich nachher, ja, wenn jetzt wieder der Moderator kommen würde und fragen würde, ja okay, wie ging es denn weiter mit den Zeugen Jehovas? Irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich bin froh, dass an diesem Punkt etwas passiert ist, was ich nicht gedacht hätte. Etwas, was mich so umgehauen hat, ich habe tatsächlich Jesus Christus kennengelernt. Jetzt denken Sie vielleicht so, ja, das ist aber komisch, wie geht denn das und so weiter. Also ist tatsächlich so gekommen, dass ich Jesus kennengelernt habe und zwar eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen konnte und nicht über eine Organisation, in dem Fall die Zeugen Jehovas oder so, die da dazwischen standen, zwischen mir und ihm. Und ich konnte erstmals erkennen, wer Jesus überhaupt richtig ist, obwohl ich die Bibel jahrelang gelesen habe, haben die Zeugen Jehovas sozusagen einen Schleier darüber gelegt und wirklich es vermieden, deutlich zu machen, wer Jesus denn wirklich ist. Ich bin dort ausgetreten und mit dem Tag, wo ich ausgetreten bin, hat sich alles verändert. Übrigens, meine Familie damals auch ausgetreten. Meine Familie, also ich habe mich dann auch getrennt. Die Familie hat es dann so erstmal nicht mehr überlebt, aber meine Ex-Frau sozusagen ist mir auch dankbar, dass wir dort gemeinsam ausgetreten sind damals noch. Und ich bin auch echt froh, dass meine Kinder dort nicht mehr drin sind in dieser, ja, ich würde es wirklich sagen, in dieser Sekte. Also insofern bin ich da sehr, sehr froh. Aber was ich sagen wollte, und das ist ziemlich krass, mit dem Tag, wo ich ausgetreten bin, ging das so klick, 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 haben mich alle möglichen Leute bei WhatsApp gesperrt, meine Nachricht nicht mehr gehört, weil ihr müsst wissen, wenn jemand ausgeschlossen wird oder austritt, wird in der Versammlung ein Text verlesen, wo dann einfach nur draufsteht, Punkt, Punkt, Punkt oder Tobias ist kein Zeuge Jehovas mehr, Punkt. Und in dem Augenblick wissen alle in der Versammlung, mit dem darf man keinen Kontakt mehr haben, den darf man nicht mehr grüßen, mit dem darf man nicht mehr anrufen, mit dem darf man sich nicht mehr treffen, nichts. Und es war wirklich so, ab dem Zeitpunkt haben alle den Kontakt abgebrochen. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige, mit denen ich tatsächlich noch Kontakt habe. Die sind aber selbst sogenannte Pimos, also welche, die physically in, mentally out sind, wo ich sage so, okay, die würden auch gerne austreten, können es aber irgendwie nicht. Da sind übrigens auch sogenannte Älteste mit dabei. Übrigens, habe ich ganz vergessen zu erzählen, 4 Jahre bevor ich ausgetreten bin, bin ich ja als Ältester zurückgetreten. Das ist auch etwas, ich hatte vorhin gesagt, eigentlich unmöglich. Das heißt, man kann nicht einfach austreten oder zurücktreten als Ältester, weil das hat man auf Lebenszeit. Also auch das hat schon für große Aufregung gesorgt, als ich als Ältester zurückgetreten bin, weil ich es halt nicht mehr konnte, dieses über andere herrschen, über andere bestimmen, über andere richten. So, dann bin ich dort ausgetreten und ich habe wirklich... Also das Härteste war, meine 2 besten Freunde, wo ich gedacht habe, ich hab's vermutet, ich habe gedacht, okay, es wird irgendwie schon, ich habe es aber nicht geglaubt, dass sie beide den Kontakt mit mir abgebrochen haben und ab dem Tag nicht mehr mit mir geredet haben. Gut, bei dem einen hat es ein bisschen länger gedauert, aber heute reden sie beide nicht mehr mit mir. Kein Kontakt mehr und immer wenn ich versucht habe, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, wurde ich sofort gesperrt. Kommentarlos, also wirklich kommentarlos, wollte keiner mit mir reden. Und wenn ich sie heute bei Rewe oder sonst wo irgendwo sehe im Supermarkt oder wenn ich hier am Strand vorbeilaufe, man redet nicht mit mir. Man geht an mir vorbei, als wäre ich tot, als würde es mich nicht geben. Und das passiert übrigens vielen, vielen tausend Zeugen Jehovas oder ehemaligen Zeugen Jehovas, die dort austreten, in Deutschland tagtäglich. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch einen Verein gegründet habe, Bethesda Hilft. Und mit diesem Verein helfen wir halt Ausstiegswilligen oder Aussteigern, damit klarzukommen. Und deshalb gibt es übrigens auch zu diesem Thema ja auch einen YouTube-Kanal. Also falls du mehr über dieses Thema wissen möchtest, gibt es einen YouTube-Kanal, findest du auch unter meinem Namen Tobias Ein, Zeugen Jehovas, gibst du einen, dann findest du das. Ja, also dann war ich raus. Dann war ich raus bei den Zeugen Jehovas und erst dann wurde ich Christ, würde ich mich heute benennen. Und jetzt ist so die Frage, okay, Tobias, was hast du denn da gefunden? Hast du den Sinn des Lebens gefunden? Und da muss ich sagen, also wenn ich mir selbst diese Frage stelle, also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, es ist echt schwer darauf zu antworten und ich glaube, wenn du mich zu unterschiedlichen Zeiten fragst, werde ich vielleicht sogar unterschiedliche Antworten geben. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Also, die ist so schwer zu beantworten, die Frage, weil ich frage mich halt manchmal auch, was ist damit gemeint, wenn jemand diese Frage stellt? Was ist der Sinn des Lebens? Man könnte natürlich jetzt überlegen, okay, der Sinn des Lebens, wir sind Individuen, also Menschen können sich zum Beispiel fortpflanzen. Könnte man sagen so, okay, wie bei den Tieren, das ist so der einfachste Sinn des Lebens, so, oder wie Darwin das sagte, die Erhaltung der Art. Ja. Ja, aber ich glaube, wir Menschen sind nicht dazu gemacht, uns einfach nur zu reproduzieren. Also das wäre wirklich, ja, das wäre traurig, also wenn wir einfach nur dafür gemacht. Also muss es mehr sein und wir wissen es auch, im Grunde unseres Herzens wissen wir, dass da mehr ist. Und dann könnte man sagen, okay, der Sinn des Lebens ist, seine Berufung zu finden oder Erfüllung im Leben zu finden. Das finde ich tatsächlich auch einen spannenden Ansatz, zu sagen, okay, nutze dein Potenzial, was dir gegeben wurde. Als Christ würde ich sogar sagen, nutze das Potenzial, was Gott dir gegeben hat. Würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich auch richtig. Und als Sinn des Lebens, ja, ich glaube, dass das könnte echt ein Aspekt sein, dass man sagt, okay, Sinn des Lebens ist, sag ich mal so, in sein Potenzial zu heben und zu schauen, dass man das irgendwie, ja, wofür? Wofür? Das wäre dann die nächste Frage, wofür anbringt. Also wenn ich sage so, okay, ich habe ein Talent zum Beispiel, mit Geld umzugehen, jetzt werde ich Investor und vermehre mein Geld, werde Milliardär und ja, Gut, dann habe ich meine Fähigkeiten genutzt. Oder kann ja auch was anderes, Simpleres sein. Wenn du sagst, okay, ich habe die Fähigkeit, kreativ mit meinen Händen etwas zu machen. Ich werde Schreiner. Ich baue ganz tolle Sachen und kann damit ein Business vielleicht auch aufbauen und kann damit leben, kann meine Familie versorgen und so weiter. Und dann könnte man sagen, okay, der hat sein Potenzial genutzt und ist da voll drin und nutzt seine Fähigkeiten, seine Talente, sein Potenzial. Aber der Sinn des Lebens, ich glaube, der ist irgendwie noch ein bisschen tiefer. Der ist noch ein bisschen tiefer und dann stellt sich schon die nächste Frage für mich. Also wenn ich jetzt, also ich glaube, im tiefsten Inneren, glaube ich, dass wir diese Frage nach dem Sinn des Lebens nur mit Gott beantworten können. Vielleicht glaubst du nicht an Gott, vielleicht sagst du so, ja, das ist, kann ich nicht dran glauben. Aber also ich persönlich glaube, dass wir dem nur auf den Grund kommen können, wenn wir sagen, okay, da ist etwas, was größer ist als wir. Da ist jemand, der ist größer als wir, der hat einen Plan für uns, für unser Leben, dann würde ich sagen, macht das Leben Sinn. Wenn da nichts ist, wenn das Leben 80 Jahre ist und das Leben dann zu Ende ist oder teilweise erst schon früher. Ich habe meinen Bruder zum Beispiel verloren vor 2 Jahren, der war 3 Jahre jünger als ich. So, wo ich dann sage, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, irgendwie 46 zu werden und dann war's das. Oder manche Leute sterben früher. Oder es kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, sich tot zu ackern, sein ganzes Leben einen Job zu machen, wo man sagt, so, ich acker mich zu Tode und im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwann kippt man um. Also ich glaube, dass nur dieses Überleben, das reicht nicht als Sinn des Lebens. Oder dieses sich fortpflanzen, irgendwas weitergeben, vielleicht irgendwas zu vererben. Ich glaube, das taugt nicht als tiefen Sinn des Lebens. Deswegen glaube ich, dass der Sinn des Lebens nur beantwortet werden kann, wenn wir über das Leben, das wir sehen, hinausschauen. Also wenn wir über unser irdisches Leben hinausschauen und schauen, was könnte denn dann kommen. Und da gibt's ja eine Antwort, was dann kommen könnte. Und diese Antwort finden wir ja im Glauben, im christlichen Glauben. Dass da noch mehr sein könnte, dass da noch etwas kommen könnte. Also das wäre für mich so ein bisschen die Antwort. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn wir über den Sinn des Lebens sprechen, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu philosophisch, ich habe mich jetzt gerade mal warm geredet, aber wenn wir über den Sinn des Lebens nachdenken, glaube ich eben nicht, dass es etwas ist, was wir erreichen können. Also etwas, wo man sagt, so, jetzt kann ich einen Haken dran setzen. Es gibt ja dieses Ding mit der Bucketlist, ne? Also was willst du noch tun, bevor du den Löffel abgibst sozusagen? Und da gibt's ja auch übrigens tolle Bücher, ne? So 1000 Things to Try Before I Die oder so, ne? Also was soll ich tun, bevor ich sterbe? Und da hat jeder vielleicht so einen Plan, wo er sagt, ich will einmal nach New York, ich will einmal, bevor ich sterbe, dies und das. Oder ich möchte in meinem Leben, möchte ich erreichen, dass ich ein Haus baue, 2 Kinder kriege, ein Bäumchen pflanze, was auch immer, ja. Oder ich möchte die Welt verändern oder so. Und ich glaube, dass das alles gut ist und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir unser Potenzial, das wir geschenkt bekommen haben, dass wir das sinnvoll einsetzen. Aber ich glaube, dass auch da, wenn ich nur das habe, wenn ich sage, nur das, was ich erreichen kann im Leben, wenn das als Sinn des Lebens dastehen soll, dann trägt das nicht lang genug, glaube ich. Und deshalb glaube ich, etwas, was nichts mit unserem Schaffen, nichts mit unserem Tun, etwas, was nichts mit unserem Erreichen zu tun hat, das wäre der Sinn des Lebens. So, jetzt lasse ich dich alleine mit diesen tiefen Gedanken und ich hoffe, dass diese Gedanken für dich tief sind. Ich hoffe, dass du ein bisschen einen Einblick über mich bekommen hast. Vielleicht noch 1-2 Sachen beruflich, das interessiert ja Leute natürlich auch immer. Was macht denn der Tobias überhaupt beruflich? Also ich habe mal ein Handwerk gelernt, tatsächlich mit den Händen. Habe ich mal das Maurerhandwerk gelernt, kam dann in den Vertrieb, habe eine Karriere im Vertrieb gemacht. Als Verkäufer im Außendienst, Vertriebsleiter, habe mich mit 27 selbstständig gemacht und hatte dann bis vor 15 Jahren ein Unternehmen. In der Spitze hatten wir dort 35 Mitarbeiter und vor 15 Jahren habe ich angefangen als Trainer für Führungskräfte und Vertriebler, mich selbstständig zu machen. Und das mache ich bis heute. Und ich bin überall unterwegs, wo es etwas zu tun gibt im Bereich ja, Kirche, Gemeinden aufbauen und so weiter. Bin aktiv, wie gesagt, mit meinem Verein auch, wo ich Ausstiegshilfe mache für Zeugen Jehovas und die, die Aussteiger werden wollen. Und ich habe ein Buch geschrieben, das wäre jetzt so am Ende noch der kleine Hinweis. Ich packe einen Link in die Shownotes, wo du dieses Buch auch finden kannst. Das Buch heißt Alles nur heiße Luft? Fragezeichen. Lenin, Jehova, Jesus, meine lange Suche nach der Wahrheit. Das ist der Untertitel. Also Alles nur heiße Luft? Fragezeichen. Findest du im Buchladen, findest du online überall dieses Buch. Und vielleicht hast du es sogar schon gelesen, dann schreib mir gerne eine Rezension auf Amazon, das wäre super. Und wenn du dieses Buch gelesen hast, dann weißt du fast alles über mich. Und das soll es dann erstmal gewesen sein zu meiner Person. Und ich freue mich schon auf den Podcast nächste Woche. Also der Plan ist, jeden Mittwoch ein Podcast hier rauszuhauen. Und es würde mich freuen, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Nächste Woche haben wir eine ganz spannende Person im Podcast, eine bekannte Persönlichkeit aus dem Fernsehen. Seid gespannt. Also so viel kann ich euch schon mal verraten. Und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du, dass ihr zugehört habt bei dieser ersten Folge des Podcasts. Ein bisschen anders als die Folgen, die danach kommen. Nämlich, es ging erstmal um den Podcast-Host, um mich. Aber in Zukunft soll es nicht so sehr um mich gehen, sondern um meine spannenden Gäste. Und da habe ich wirklich schon einige, ich habe schon ein paar aufgenommen. Und wenn du sagst, hey, ich habe auch richtig was Cooles, Deepes zu erzählen, etwas mit Tiefgang, was keine heiße Luft ist, dann melde dich bei mir. Ich packe auch meine E-Mail-Adresse in die Shownotes rein. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest. Oder wenn du sonst eine Anregung hast oder jemanden, wo du sagst, ey, den musst du mal interviewen, schreib mir einfach. In den Shownotes findest du mehr. Also vielen Dank fürs Zuhören. Laber, Rhabarber und hier ist Schluss, damit es keine heiße Luft wird. Vielen Dank. Ciao, dein Tobias.